Ja, guten Morgen, Alan. Grüß
Guten
dich.
Morgen, lieber Sito. Grüß dich auch.
Ja, schön, dass ich dich interviewen kann. Du hast ein Thema vorgeschlagen und zwar, jetzt muss ich ablesen, wie kann man mit einer erleuchteten Haltung sein Leben positiv verändern? Finde ich interessant, weil diese Aussage, ja, oder erleuchtete Haltung, ja, das. Die Aussage habe ich so ähnlich schon gehört, also so in der Art, jeder kann ein erleuchtetes Leben führen. Ja, was verstehst du unter erleuchteter Haltung?
Also wirklich ganz tief erleuchtete Menschen, die haben eine Haltung und oft entwickelt sich, also die erkennen Leerheit, die erkennen die Natur ihres Geistes, sie erkennen letztendlich, was es braucht. Oder die kommen von alleine in eine Haltung, alles bedingungslos so anzuerkennen, wie es ist und alles bedingungslos zu fühlen und zu bejahen. Ja, die kommen wirklich in diesen bedingungslos zugewandten, bejahenden Sein mit sich selbst. Und aus diesem.
Ja, also das heißt, sie brauchen dafür gar nichts zu machen, das ist einfach, das passiert, ne?
Das passiert. Ja, wenn ich, wenn es also, wenn es, es geschieht ja einfach, wenn das passiert. Und es ist letztendlich auch das, was alle mystischen Ebenen versuchen zu vermitteln. Ja, in die Hingabe zu kommen, also eine gewisse Haltung in sich selber anzunehmen. Und da gibt es verschiedene Wege. Einige versuchen das über mentale Praktiken. Im tibetischen Buddhismus, da macht man Meditation, wo man sich selber als Gottheit vorstellt. Also eigentlich zielt es immer darauf ab, Menschen zu vermitteln, wie sie eine Haltung mit sich haben können oder wie sie mit sich in einer Art und Weise sein können, dass sie in den Frieden kommen. Also eigentlich ist dieser Titel relativ banal. Und gleichzeitig sehr tiefgreifend, weil wenn ich als 0815 nicht erwachte oder weiß der Kuckuck was Mensch, mich um bestimmte Sachen bemühe oder sagen wir mal mein Augenmerk dahin lege oder meinen scheinbaren freien Willen dorthin ausrichte, dann hat es eine Wirkung auf das Leben. Und deshalb ist die für mich diese erleuchtete Haltung. Also nicht das Erleuchtetsein, das ist nun mal eine ganz andere Geschichte, da kann ich eh nichts dran machen. Aber ich kann quasi scheinbar, ja, wenn es kommt jetzt mal darauf an, von welcher Schicht wir das angucken. Ich mag ja gerne mich nicht nur im Absoluten aufhalten, sondern immer wieder auf die Seite gehen, wo konventionell auch erlebt wird. Weil das ist oft so ein Sprung von totaler Non-Duality und absolut. Und klar, da geschieht es nur, da kann ich nichts machen. Das ist ein ganz anderer Raum. Und wenn ich in den Raum der konventionellen Erfahrung gehe, dann ist es ein ganz, ganz anderer Raum. Und die Menschen, die haben da oft ganz große Schwierigkeiten, diesen Schritt zu gehen von da nach da. Ja, manchmal geschieht es dann. Oder es entsteht ein Paradox im Kopf, oder ist es, aber für mich war es damals ein Sprung, den ich nicht hinbekam. Und ich bin ja diesen Weg der ganz vielen kleinen Schritte gegangen, also der ganz vielen kleinen Heilungsschritte gegangen. Und habe dann mitbekommen im Nachhinein, dass diese kleinen Traumaheilungsschritte zu gehen in eine erleuchtete Haltung führen. Weil ich habe immer mehr gelernt, ja zu sagen, dass es so sein gewesen sein darf, wie es ist. Und ja zu sagen, dass ich fühle, was ich fühle. Das heißt, ich kam über diese Traumaheilungsschritte immer mehr in diese bedingungslose Hingabe letztendlich zu meinem Selbst. Ja, also zu meinem, wer ich bin. Immer mehr das Gefäß zu sein, wo das, was durch mich schaut, sich in dieser Dimension erleben kann. Also, dass die Trennung dann immer mehr aufhört. Und ich kann im Nachhinein nicht sagen, was das zuerst gemacht hat. Es fühlte sich so an, wie wenn der Mensch diesen Schritt, diese Wege gemacht hat. Im Nachhinein weiß ich, ich kann eh nichts, ich kann keinen Gedanken fassen, der nicht durch, auch vom Absoluten herkommt. Wobei das Absolute selber keine Gedanken hat. Ja, ich weiß nicht, ob das so verständlich wird.
Ja, das ist verständlich. Also das ist, Es passiert nur das, was das Absolute, die Quelle, was das Leben passieren lässt, oder? Und uns kann es aber sich so darstellen, dass wir was tun, ne? Oder nicht tun, ne? Aber irgendwann wird vielleicht gesehen, da war nie jemand, der was tun konnte, ne?
Ja, also zumindest kein aus sich heraus existierendes Ich, wie man es auf der Seite der Dualität oder der Welt der Erscheinung scheinbar erlebt. Und mein Mitgefühl gilt ganz viel dieser Welt der Erscheinung und auch der Welt der Identifikation. Also ich gehe ganz viel bewusst auf diese Seite und versuche, nee, anders. Wenn das, was durch mich guckt, das, was aus dem Absoluten herauskommt, was ich als ganz viele Schichten wahrnehme, ja, wenn ich also quasi das, was aus mich guckt, wenn ich da zurückgehe innerlich, dann lande ich im Absoluten und da ist nichts. Und gleichzeitig nehme ich Wahrnehmungsringe wahr. Also wie, wenn nach hinten geguckt ist nichts und nach vorne geguckt ist aber etwas, was wahrnimmt. Das ist etwas, was erlebt. Und ich kann ja nur mit das, was durch mich guckt oder das, was durch mich erlebt, sprechen. Und ich kann auch nur mit, also auf dieser Welt der Erscheinung, über das mit dir sprechen. Und gleichzeitig, wenn ich mich getrennt erlebe, denke ich, dass ich, also ne, mit der Identifikation, dass ich das bin. Und solange diese Identifikation entsprechend ist, spricht halt das, was durch mich guckt, mit das, was durch dich guckt, über die Identifikation. Und auf der Ebene bin ich halt viel unterwegs und versuche durch mein Absolutes mit dem Absoluten von den anderen, aber auf der Welt der Erscheinung zu kommunizieren und einen scheinbaren Weg zu gehen, der real erlebt wird. Und das ist total paradox.
Ja, und aber diese Trennung jetzt zwischen scheinbar normalen in Anführungsstrichen und absoluten und so, die gibt es in Wirklichkeit nicht. Das sind jetzt Ausdrücke, um drüber zu sprechen, um das zu erklären.
Ja, weil wie soll denn das Absolute mit sich reden, wenn da nichts ist? Es kann sich ja nur in der Welt der Erscheinung überhaupt ausdrücken und miteinander mit sich selbst spielen. Ja, also selbst das Absolute, darüber zu sprechen, ist ja schon ein Konzept. Weil das Absolute könnte nicht über sich reden, wenn es auf der absoluten Ebene ist. Da ist einfach nichts. Also können wir nur überhaupt auf der Ebene der Konzepte uns austauschen. Was immer begrenzt ist, was immer in der Polarität ist, weil in dem Moment, wo auch nur das erste Blicken ist, dass da vielleicht auch nur noch nichts ist, ist ja schon der erste Ansatz einer Polarität, einer Zweiheit. Aber dass ein Spiel stattfindet, dass sich dieses, was da schaut, in sich wahrnehmen kann oder spielen kann oder sich erkennen kann, geht ja nur in der Zweiheit.
Ja, das Absolute benutzt die Formen, um sich auszudrücken.
Genau. In Milliarden von Facetten und da, glaube ich, ist dieses sich ausdrücken, dieses herumexperimentieren, zu schauen, viel lebendiger und eben völlig wertfrei, wie das, was dann von dieser Ebene, in der wir leben, dann interpretiert wird. Ja, wir interpretieren dann mit Gut und Böse und tralalalalam und darf sein und darf nicht sein, während die Welt der Erscheinung von dem Absoluten aus betrachtet, oder ich mag gerne sagen, von dem Ring, der schon weiter vorne ist, also von dem, was da schaut, wo schon irgendeine Wahrnehmung ist, das ist völlig wertfrei. Das ist wie ein Experimentierkasten.
Spielkasten, ja.
Spiel- und Experimentierkasten. Ja, gucken wir mal, was passiert, wenn, ja, ich mache A und du, und manchmal ist es wie ein Chemieunterricht, wo nicht alles, ja, wo es auch mal knallt, ne?
Ja, also mein Eindruck ist, das Leben hat Spaß an Dramen, ne? Sonst würden nicht so viele passieren.
Ich meine, wenn man intensive Erlebnisse haben möchte, ja, die kriege ich ja nicht, wenn ich immer nur in einem völligen Frieden bin. wo soll denn diese Saftigkeit herkommen? Also das scheint schon etwas sehr Reizvolles zu sein. Und jetzt gehe ich immer also wirklich wissend, wir sind jetzt im Konzepthaften. Ich bin jetzt nicht mehr auf der Ebene, also vom Absoluten, sondern wirklich komplett in der Konzeptebene. Und da versuche ich halt, also da ist für mich meine Wahrnehmung oder wie ich das wahrnehme, ist, dass das, was durch mich guckt, und ich sage jetzt mal immer das, was durch mich guckt, das könnte man jetzt mit einer individuellen Seele oder Kollektivseele oder mit einem Anteil des kreativen, schöpferischen Geistes. Ja, also ich bin jetzt wirklich, absolut ist ganz weit da hinten und bin jetzt wirklich sehr weit vorne auf der Bühne, wo die Akteure spielen. Und da scheint es eine Ebene gegeben zu haben, die so sich, also die so am Kreieren war und am Machen und am Begeistert sein und dass die sich in der Materie verloren hat. Also dass sie wirklich in die Identifikation reingeflogen ist, dass die Materie zu sein. Und das wäre so, wie ich wohne ja hier in der Klaus-Groth-Straße 4, wie wenn ich sage, ich bin die Klaus-Groth-Straße Nummer 4. Und dann habe ich ein echtes Problem. Weil alles, was mir hier gefällt, das will ich sein, ja, das ist toll. Und alles, was irgendwie ein bisschen vor sich hin modert, nee, so will ich nicht sein. Das heißt, ich hänge in diesen Identifikationen oder auch in den Verneinungen dessen, womit ich mich identifiziere und muss quasi jetzt dieses Gelände, auf dem ich wohne, verteidigen und irgendwie päppeln und machen und tun, um damit irgendwie zu erscheinen. Und dann habe ich ein wirkliches Problem. Und das ist von das, was durch mich guckt und mit meinem Körper dasselbe. Das bewohnt es. Das braucht es auch. Aber es ist es halt nicht. Und das ist manchmal ganz schwierig, den Wesen, die in dieser Identifikation feststecken, das zu vermitteln. Was ist denn das jetzt? Ja, wo ist die Identifikation und wo ist jetzt das, was da ist? Und da habe ich gemerkt, das kann man relativ zur Verständlichkeit runterbrechen. Also wirklich das, was durch mich schaut, das, was durch mich erlebt. Wenn sich das aber identifiziert hat, dann fühlt es sich selbst von sich selbst getrennt und für mich ist der Mensch ein Spiegel. Also die Materie spiegelt dieses So-Sein dessen, was da durch mich guckt, was da durch mich Erfahrung macht und spielt. Und wenn sich das getrennt erlebt, dann erlebt sich auch der Mensch getrennt. Und jetzt hängt die Identifikation von den Menschen, zumindest wie ich es erlebe und mit meinen Mitmenschen, hängt auf dieser Menschseite fest und glaubt, das Problem zu sein. Aber der Mensch hat nicht das Problem, sondern der Geist, das was der kreativ erschaffende Teil, ja, der sich vor sich sehr, der mit sich in die Identifikation gerauscht hat. Und wenn der Spiegel versucht, etwas zu lösen, dann verändert es sich nicht. Auf der nächsten Schicht, wenn ich jetzt, dieses Leben geht ja mit mir so um, wie ich mit mir bin, also wie ich mit mir, zu mir, mit im Ja und Nein bin. Und jetzt haben wir das Problem gleich auf der nächsten Schicht wieder. Ich möchte den Spiegel umdekorieren, damit es mir gut geht. Und es gelingt nicht. Und meine Mitmenschen, die ja auch mein Spiegel sind, versuchen sich zu verbiegen, zu machen und tun, um es mir recht zu machen. Und es funktioniert nicht. Das heißt, es spiegelt sich da wirklich auf mehreren Schichten. Und das war für mich das ist jetzt so ein knappes Jahr, wo das wirklich so in mich reingesunken ist, war für mich ein ganz großes Aha-Erlebnis zu merken, ich als Mensch bin ein Spiegel von etwas, was durch mich guckt. Und da hat sich für mich die Identifikation immer mehr gelöst, weil der Anteil Ellen Mensch gemerkt hat, ich kann tatsächlich nichts machen. Diese Ebene, der Spiegel hat keinen freien Willen. Sondern es ist eine andere Instanz, die durch mich wirkt. Und jeder Gedanke, den die Hülle Ellen hat, ist letztendlich jeder Gedanke, der das, was durch mich guckt, hat. Und ich bin wirklich nur das Gefäß, durch den das stattfindet. Und wo ich merke, wo ein hoher Widerstand ist, ist, wenn ich jetzt das unschuldige Kind bin und auch auf einer Ebene ein unschuldiger Mensch bin und wieder in die Hingabe gehen soll zu das, was durch mich guckt, also zu meiner Göttlichkeit, dann kommt da manchmal ein Widerstand, wo ich nicht unterscheiden kann, ist es der von Ellen oder ist es der von der Göttlichkeit. Das ist ja nicht unterscheidbar, aber es fühlt sich so an, als wenn es der Widerstand von der Person ist, die sagt, nee, der hat mir nicht geholfen, mache ich nicht. Und dann versuche ich wirklich zu sagen, okay, unabhängig davon, fühl diese Ungerechtigkeit, egal was, aber gib dich dir selbst wieder preis, gib dich wieder hin, weil alles, was Mensch bejahend fühlt, kann quasi das, was durch mich guckt, durch meinen Körper wieder schmecken, wieder erleben. Weil wenn das in diesem Nein hängt, dann ist es wie ein nicht durch, also durchfühlbarer, durcherlebbarer Körper, und dann ist es wirklich Leid. Dann ist es die Erfahrung von Leid, die aber nicht gefühlt wird. Das heißt, das Leid, was in sich wie taub ist, was ich selbst nicht erkennen kann. Und daher macht es für mich einen riesen, wirklich einen Sinn, auf der Menschebene in der Identifikation mit den Menschen zu sprechen, egal wie identifiziert, es lohnt sich wieder in die Hingabe zu gehen. Und die Hingabe heißt nicht ein äußerer Gott, sondern die Hingabe heißt für mich, wieder das zu fühlen, was ich gerade fühle, das anzuerkennen, was gerade ist, meinen ganzen Schmerz zu bejahen und mich vor meiner eigenen Göttlichkeit wieder hingebe und sage, schau her, so fühlt es sich an. Fühl durch mich, so fühlt es sich an. Und damit werde ich wieder ein bewusst hingebendes Gefäß, durch das, was durch mich guckt und auch der kreierende Geist, der sich verloren hat, wieder erkennen kann. Das heißt, ich werde wieder zu einem bewussten Spiegel, wo Geist sich durch mich erkennen kann. Und dann hört das Drama oder dann hört dieses Leid in dieser Dimension auf. Und zwar für jeden Einzelnen.
Aber passieren kann diese Hingabe nur, wenn es einfach ansteht, wenn die Quelle das mitspielt. Also es
Natürlich.
ist eh die Quelle, die das
Ja,
spielt.
natürlich. Es ist wirklich nur ein Spiel. Und es sieht so aus, als könnte ich das bewusst machen. Und ja, es ist die Quelle. Und gleichzeitig merke ich, die Quelle spielt gerade dieses Spiel. Und wenn die Quelle dieses Spiel spielt, dann spielt sie das. Und es wird eben auch ausgedrückt, es wird sich ausgetauscht, es findet das statt. Ja, aber es kann nicht ohne die Quelle stattfinden. Es findet immer nur statt, wenn die Quelle das will. Ja.
Du hast eben inneren Frieden schon erwähnt. Ist innerer Friede nur in Hingabe und Nicht-Identifikation möglich? Oder kann ich auch im Frieden sein, wenn ich eben merke, ich bin identifiziert, aber ich bin halt eben einfach damit in Frieden?
Das ist ja schon eine Hingabe. Das wäre eigentlich die echte Hingabe, wenn ich denke, ich muss so und so sein, um in Frieden zu kommen, bin ich ja nicht in der Hingabe zu dem, was im Hier und Jetzt ist. Wenn ich merke, also wenn das Dasein darf, identifiziert zu sein und egal wie erleuchtet, ein bisschen identifiziert ist da, sonst lösen wir uns ein Regenbogenlicht auf und da ist nichts mehr an Erscheinung. Ja, also jeder, der eine Inkarnation hat auf dieser Dimension, muss identifiziert sein, sonst geht es gar nicht. Und es braucht diese Bejahung, dass da eine Identifizierung ist, sonst findet das Spiel nicht statt. Ja, das ist ja schon ein Frieden schließen mit dem, dass es so ist, wie es ist im Hier und Jetzt. Und die Krux ist ja vielmehr, dass es scheinbar immer anders sein muss, will, soll, wie es gerade ist. Und für mich ist der Frieden nur im Hier und Jetzt möglich. Also wenn ich gerade einen Brass kriege, dann habe ich ein Ja zu diesem Brass, aber ich folge ihm nicht. Ja, sondern das darf hochgehen, das wird gefühlt, das gebe ich vor mir preis, das fühlt sich so an, ja, das darf da sein. Und dann hört dieser Reaktionsimpuls, ja, diese Reaktion, reaktiv sein müssen, hört ganz schnell auf. Ich muss das dann nicht mehr in die Handlung bringen und eine Kettenreaktion auslösen. Sondern ich bin dann im Frieden erstmal mit diesem ersten Reaktionswiderstand oder was auch immer da ist. Und von da aus geht es Schicht für Schicht wieder zu mir.
Diese Energie, die dahinter steckt, die fällt dann von alleine zusammen oder was? Oder ist es unterschiedlich?
Die Energie fällt nicht zusammen, gar nicht. Aber zu glauben, auf der Spiegelebene, also im Außen handeln zu müssen, fällt zusammen. Also sie löst sich nicht auf, sondern sie ist wie ein Fluss, der vorher ganz eng war und plötzlich wieder ins Meer mündet. Also sie strömt als Energie wieder durch mich durch, als wahrnehmen, ich bin. Und nicht mehr als so will ich sein oder so will ich nicht sein.
Du hast es jetzt sehr schön von dir erklärt und allgemein, aber mir ist immer noch nicht klar, eine erleuchtete Haltung haben, wie das praktisch geht. Sage ich mir vom Kopf so, jetzt versuche ich eine erleuchtete Haltung zu haben. Wie sieht das praktisch aus?
Praktisch sieht es für mich aus, ich versuche, jetzt erstmal vom Konzept, ich versuche die Welt so sein zu lassen, wie sie jetzt gerade ist. Also es ist, wie es ist und es darf so sein. Dann, ich akzeptiere, dass das alles, was da erscheint, etwas ist, was mich spiegelt, was aus einer Instanz meinem Selbst erschaffen wurde. Also ich akzeptiere es als etwas von mir und nicht etwas getrennt im Außen. Und dann gehe ich wirklich alles, was es mit mir macht, anerkennen und fühlen. Also ich höre auf, mich damit abzufinden oder ich höre auf, dagegen anzukämpfen, sondern ich gebe mir die Erlaubnis, exakt das ist, was es mit mir macht, zu fühlen und zu bejahen. Und eben es vor mir selber herzugeben, vor mir selber preiszugeben. Also mein Preis an meine eigene Göttlichkeit zu geben, weil in diesem Spiel der Erscheinung sind, glaube ich, gerade diese Gefühle, Emotionen, das sind wie diese Umwandler von reiner Energie in Materie. Dass wenn da was gefühlt wird, wenn da emotional Eruptionen sind, dann ist und ich die preisgebe. Wobei das ist unwichtig, ob ich das bewusst mache oder nicht. Aber dass da was in dieser Form der Erscheinung, also in der Welt der Erscheinung, was, na, ich kriege die Worte gerade nicht, da wird Energie freigesetzt, die sich dann in Materie, also in diese Welt der Erscheinung wandeln kann. Das heißt, ich, da, und dann schöpft das Göttliche diese Energie. Also es wird erstmal aus diesem geschöpft und durch dieses, wie ich dann mit mir bin und wonach ich mich sehne, daraus entsteht die Schöpfung. Das heißt, der Mensch oder wahrscheinlich auch die Tiere sind schon mit die Transformatoren, die diese Welt der Erscheinung oder wo das Absolute die Welt der Erscheinung erschaffen kann. Und da ist für mich die Gesetzmäßigkeit, so wie ich mit mir bin. So erschafft sich die Welterscheinungen mir. Und das, wonach ich mich sehne, ja, was ich erwarte, das entsteht. Es hat also diese zwei Komponenten. Einmal, wie ich mit mir bin, wie das Absolute mit sich ist, wie es mit sich spielt. Und wonach, ich sag jetzt mal wir, ja, Mensch und das, was durch mich schaut, wonach wir uns sehen, wonach, was, wovon wir ausgehen, was geschieht. Und da spielt dann auch der Mentalkörper wieder eine große Rolle, was ich erwarte, meine Glaubenssätze. Nicht, wenn ich mich abgefunden habe, weil irgendwie Traumatisierung da sind, dann erwarte ich, dass es sowieso nicht funktioniert. Wenn ich es aber anerkenne und den Schmerz spüre und die Sehnsucht fühle, ich wünsche mir, dass es geschieht, dann erwarte ich sogar, dass es geschieht. Ich weiß zwar nicht wie und wann und ich kann es nicht machen, aber es kriegt eine andere Ausrichtung. Und dieses Spiel vom Absoluten in dieser Welt der Erscheinung läuft meiner Erachtens eben durch den Menschen durch. Und das, ja, wenn es dann soweit ist, dass es begreifbar wird, finde ich, dass es macht mir mein subjektives Erleben in dieser Welt sehr lebendig. Also mir bringt es sehr viel Freude oder uns oder dem was durch mich schaut.
Also alles so annehmen und sein zu lassen, wie es ist, das heißt aber nicht, dass man nicht auch seine menschliche Unterscheidungskraft benutzt und zum Beispiel Grenzen setzt oder für oder gegen etwas ist, das schließt das mit ein, ne?
Unbedingt. Weil ich habe ja eben gesagt, wenn ich jetzt einen Prass habe, also jemand tritt mir auf mein Hühnerauge und ich möchte den Spiegel dafür verantwortlich machen. Das heißt, ich möchte eine Handlung machen, die nach draußen geht. Da ist für mich es wichtig, in den Heiligen Krieg zu gehen, nämlich diesen ja, diese Reaktion zu stoppen, wirklich durchzuatmen, sie nicht in die kompensierte Handlung zu bringen, weil hinter diesem auf dem Hühnerauge getroffen zu sein, ist Schmerz, Verletzung, Trauer, also das ist nicht du darfst das nicht mit mir tun, das ist ja der Versuch des Außen, sprich den Spiegel daran zu hindern, dass ich mich erkenne. Diese Ebene, da gehe ich auf keinen Fall handeln. Wenn ich das jetzt zurückgeholt habe und den Schmerz anerkannt habe, und da gibt es dann Zum Beispiel, so habe ich mich gefühlt, als ich klein war. Also zu gucken, ist das ein ganz neuer Schmerz oder ist das eine uralte Geschichte? Wenn ich dann wirklich diese uralte Geschichte vor mir zurückhole und fühle und bejahe, dann reinige ich ja die Ebene, aus der es in den Spiegel schaut. Und wenn ich das vor mir selber zurückgeholt habe und damit im Frieden bin, dann kommen Handlungsimpulse, die kommen aus einem ganz anderen Raum. Und die wollen gehandelt werden, weil dann handelt es sich aus dem nicht kompensierten. Also Beispiel, ich wollte mal einen Feuerlauf mitmachen und dann sagte eine innere Stimme, Ellen, lass es, du verbrennst dir die Füße. Und dann habe ich geguckt, ja, wer ist denn das? Und dann merkte ich meine Angst, aber die war überhaupt nicht ängstlich, sondern es war einfach nur, Ellen, das Setting stimmt nicht, lass es, du verbrennst dir die Füße. Und diesem Impuls, dieser inneren Stimme bin ich gefolgt. Und das Setting stimmte nicht. Die Leute haben sich alle die Füße verbrannt, auch die, die schon sehr oft einen Feuerlauf gemacht haben, weil das Holz nicht in Ordnung war, da waren Nägel drin. Ja? Das heißt, wenn ich dann diesem dahinterliegenden Impuls, was aus meiner Intuition komme, wenn ich der folge, dann läuft alles wirklich ganz glatt. Dann weiß ich intuitiv, wann habe ich wo anzurufen. Ich weiß intuitiv, wann ich dem einen Stopp setzen muss. Das kommt aber nicht mehr aus diesem überbügelnden Pff, sondern das kommt aus einer ganz anderen friedvollen Haltung. Und es kann sehr klar und sehr streng sein, was dann kommt. Aber es kommt aus dem nicht vermeidenden, ja, um mich vor meinem Gefühl zu schützen, um mich vor meiner Verletzung zu schützen, sondern es kommt aus einem ganz anderen Raum der Klarheit. Einfach, dass das, was jetzt da dran ist.
Und dann eine ganz spontane Reaktion, also wenn mich jemand zum Beispiel auf den Fuß getreten hat, da läuft, kann ich mir nicht vorstellen, dass da so viel abläuft. Also die passiert ja dann ganz blitzschnell, ne? Dass ich
Ja, was
vielleicht
dann?
auf Seite gehe oder den Menschen auf Seite schiebe oder irgendwas.
Also meine ganz spontane Reaktion, wenn jemand mir schon auf den Fuß getreten ist, ist Aua. Das heißt, das drückt sich durch mich durchaus, was da gerade sich eingedrückt hat. Und alleine schon mit diesem Aua, was weder angreifend ist noch irgendwo verurteilend, wird ja schon aufmerksam. Erstens, der kriegt mit, dass er auf dem Fuß steht, wird aber nicht angegriffen von mir. Und ich habe das, was es mit mir gemacht hat, schon ausgedrückt. Das heißt, es hat sich eigentlich schon entladen, ohne dass ich in den Angriff gehe, nur weil ich Aua sage. Und dann kann ich in dem Moment auch wirklich gucken, braucht es einen Schritt von mir zur Seite? Braucht es den sagen, ey, du stehst auf meinem Fuß, kannst du da mal das Tischbein wieder hochnehmen oder so? Dann kann ich ja kommunizieren. Ich muss das ja nicht still erleiden. Nur das, wie ich es dann kommuniziere, macht einen Unterschied in dem Mitmenschlichen aus. Ja, sage ich, aua, du Idiot, oder sage ich, aua, das tut mir weh.
Also wenn da quasi keine Ladung mehr ist von einem alten Schmerz oder Erinnerung an frühere Erfahrungen oder so, dann ist die Reaktion einfach nur natürlich und wird dann wohl auch von dem anderen anders angenommen, ne?
Ja, aber wenn ich sage, aua, du Idiot, hat der gleich ein Problem. Eventuell hat er nämlich auch da gerade eine Ladung, dass der das ja gar nicht mit Absicht gemacht wird, hat, beschimpft wird und sofort zack in deine eigenen Ladung drin hängt, von Schuld oder von Verteidigung. Und wenn ich sage, aua, das tut mir weh, dann ist der andere aufmerksam und sagt, Entschuldigung, wollte ich nicht. Oder vielleicht kriege ich auch noch mal eine rein und der sagt, das hast du auch deinen Fuß da stehen. Und wenn ich wieder da stehen, da sage, ja, ich hatte da meinen Fuß stehen, können wir trotzdem den Tisch da jetzt mal von runternehmen. Ja, ich kann dann einfach bei mir bleiben, unabhängig davon, ob der andere noch ein Problem hat oder nicht. Und wenn der jetzt nachlädt, also wenn ich wieder einen abkriege und es mich trifft, dann will das wieder gefühlt werden, weil mit Sicherheit kenne ich es von früher. Also will wieder das, was ich damals erlebt habe, was sagen die Vedanta-Yoga, der sagt, das will fertig erlebt werden, das will durchgefühlt werden, das will bejahend fertig erlebt werden und nicht wieder in die Abspaltung zurückgebracht werden. Und wenn ich in die Reaktion gehe und die Schuld wieder nach draußen schiebe, habe ich es wieder nicht fertig erlebt. Dann habe ich es wieder in die Warteschleife geschoben und eine Frage der Zeit, wann es wiederkommt. Wenn ich es aber fertig erlebe, wenn ich es zu mir hole, wenn ich es dem Leben erlaube, mir diesen Knopf zu drücken und es wirklich bei mir lasse, bis in letzte Schicht, dann kann es sich gar nicht mehr erzeugen. Und wenn es mal passiert, dann ist trotzdem, ja, okay, darf ja da sein. Ich muss aber niemanden anderen mehr beschuldigen oder verurteilen oder mich beim Spiegel beschweren. Oder
Das Leben, ja.
beim Leben halt beschweren. Aber natürlich, wenn mir was weh tut, ich heul dann. Ja? Und gerade Trauer ist ein wunderbares Lösungsmittel bei Anhaftung. Ich kann es mir leisten, auch wo anzuhaften und meine Katze ganz furchtbar lieb zu haben und auch ein bisschen mehr lieb zu haben, als es vielleicht gesund wäre. Weil wenn sie wirklich weg ist, ich kann das doch ausheulen. Ich kann es doch wieder ablösen. Ist doch kein Problem. Und bringt Spaß, so ein bisschen zu kleben.
Ja, aber vielleicht wird es auch nicht jeder so beschreiben, dass es überhaupt ein Kleben ist. Also das ist einfach das, was passiert, ne?
Ja.
Ja.
Kann man so aussehen,
Warte, ich hab. Ja?
du wolltest noch was sagen, ja, Mama?
Nee, ich wollte was sagen, aber jetzt mit der Katze hat es mich irgendwie weggeschoben.
Ja. Ja, also ich war ja davor mit diesem, ich kann es mir dadurch, dass alle Emotionen zur Verfügung stehen und wenn die wieder alle frei sind, das heißt, wenn ich wirklich wieder frei bin, alles zu fühlen, dann sind alle Werkzeuge da, wo das Absolute sich durch mich erleben kann und es auch alles wieder korrigieren kann. Also Erfahrung machen kann, es kann auch dann wieder, also ich kann erschaffen oder es kann durch mich erschaffen und es kann durch mich auch Erschaffenes wieder auflösen. In dieser Identifikation ist es schwierig, dass es sich wieder auflöst. Das heißt, die erleuchtete Haltung ist eigentlich auch ein Wiederentschaffen. Ja, nicht nur erschaffen, sondern auch ein erschaffenes Wiederauflösen. Und im Augenblick ist das Kollektiv dabei, einfach extrem viel zu erschaffen und immer mehr Spaltung zu erschaffen. Und das kreiert halt sehr viel Leid. Und ich persönlich habe da jetzt nicht mehr so viel Lust zu. Also ich bin eher wieder dabei Erschaffenes oder das, was durch mich schaut, der Teil, also dafür, wofür ich, Gott, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken kann, ist halt eher wieder eine Gegenströmung zu dem vielen Erschaffen. Bin eher wieder dabei, zurückzugehen. Oder das Absolute ist dabei, durch mich durch wieder zurückzugehen.
Also mit Erschaffen meinst du, dass das Leben immer wieder die Knöpfe drückt und uns Chancen gibt, Sachen durchzufühlen und zu Ende zu fühlen?
Ja, das nicht nur, sondern wenn ich mir angucke, was im Augenblick auf der Erde los ist, in der Intensität der Zerstörung, die stattfindet, weiß ich, Organspende oder sonstiges, das sind alles Sachen, die eigentlich noch mehr in die Spaltung treiben, noch mehr also Identifikation jetzt von der Psyche her, ich bin jetzt nicht beim Absoluten, entstehen ja bei Verletzungen und wenn die so groß sind, dass ich die nicht aushalte, wo das ins Nein geht. Ja, wo nein, so darf es nicht sein, nein, das will ich nicht fühlen. Das erschafft ja jedes Mal eine Spaltung und es erschafft jedes Mal ein falsches Selbst. Diese Neins. Und im Augenblick ist immer noch mehr, dass das Nein sich verstärkt. Also wenn ich jetzt wirklich bei Organspenden angucke, wo Menschen, die teilweise Erfahrung machen, die sind im hilflosen Modus, im ganz, ganz ausgelieferten Zustand und machen dann unter Umständen die Erfahrung von absolutem Schmerz, weil man sie bei fühlendem Körper aufschneidet und die Organe entnimmt. Und das macht ja noch mehr Trennung. Also es ist sehr schwer, dann in diesem Ja zu bleiben, weil das so derbe ist. Und da habe ich das Gefühl, wird gerade im Kollektiv noch sehr viel mehr Spaltung erschaffen.
Wo passiert sowas? Also sprichst du jetzt, passiert das bei uns oder passiert das ich habe sowas schon mal in Indien gehört, dass Leute ihre zweite Niere verkaufen oder sowas. Wovon
Naja,
denn?
ein Hirntod ist von der Medizin ein gesagtes, wenn da bestimmte Funktionen im Gehirn nicht laufen, dann wirst du für tot erklärt. Und wenn du Organspender bist, dann kann das dir passieren. Also hier in Deutschland wird nicht automatisch eine Narkose gemacht. In der Schweiz machen sie immer eine Narkose. Mittlerweile gibt man sehr hohe Schmerzmittel, weil wenn nur 3% deines Körpers tot sind und alles andere noch funktioniert, dann sind ja nicht unbedingt alle Schmerzrezeptoren tot. Und wenn du jetzt nichts machen kannst, ja, also die geben dann auch Medikamente, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Das heißt, kann sein, dass du bei vollem fühlenden Bewusstsein bist, wie im Login, du kriegst alles mit, kannst aber nichts tun, und dass sie dich dann aufschneiden von oben bis unten. Und ein Mensch, der als Organspender zur Verfügung steht, das sind ja eine halbe bis eine ganze Million Euro, die man daraus schlachtet. Und da kann es dir passieren, dass du das alles mitbekommst. Es gibt Menschen, die sind danach, also Kinder, Jugendliche, der war danach weißhaarig, ja, klitschnass, weißhaarig, und die Lippen waren ganz schmal, und der muss gelitten haben wie sonst was. Also das ist bekannt. Also das passiert hier in Deutschland.
Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass Organspende erst passiert, wenn jemand wirklich tot ist.
Nein, der darf nicht tot sein, weil wenn der wirklich tot ist, kannst du die Organe nicht mehr entnehmen. Wenn der wirklich tot ist, heißt ja, dass der aufgehört hat zu atmen und das Herz nicht mehr schlägt. Weil
Genau.
das ist der Sterbeprozess, aber die werden künstlich am Leben gehalten. Und in dem Moment, wo sie die Organe entnehmen, stirbt der Rest. Aber die Organe sollen ja weiterleben, die dürfen nicht vorher sterben. Bist auf jeden Fall nicht normal tot. Du wirst für tot erklärt, wenn bestimmte Reaktionen nicht da sind. Es gibt auch Familienangehörige, die da nicht eingewilligt haben. Und es sind nicht wenige, die dann aus dem Koma wieder aufgewacht sind und auch ohne Schaden wieder weiterleben.
Aber ohne dann bestimmte Organe oder was?
Nein, die haben die Organspende nicht eingewilligt.
Ah so, ja, also es ist auf jeden Fall wichtig, da nicht vorher einzuwilligen.
Also ich mache es nicht. Es gibt Länder, wenn du nach Österreich fährst, bist du automatisch Organspender. Schweden, Italien, Schweiz, nee, Schweiz weiß ich nicht, Spanien.
Das heißt, wenn du dich nicht explizit dagegen ausgesprochen hast, aber das wird vielleicht gar nicht abgefragt oder was?
Und
Oder
wenn du nach
wenn.
Bulgarien fährst, bist du, egal ob du dich dagegen entscheidest oder nicht, da bist du auf jeden Fall Organspender. Machst du Urlaub in Bulgarien, bist du immer Organspender. Immer. Und das sind Sachen, die wir nicht wissen. Und wenn die Menschen wissen, was da wirklich ist, könnte man sich ja auch meditativ darauf vorbereiten und sagen, egal, ich möchte, dass das passiert. Ja? Ich möchte, dass jemand anderes durch mich weiterleben kann. Kann ja in so einer Haltung sein. Aber wir werden nicht aufgeklärt. Nein, gar nicht. Und es hat, was dieses Traumatische, also jetzt einfach für das individuelle Erleben, hat das ganz massive Auswirkungen. Ich meine, wenn das Absolute das will, dann will es das, aber ich nicht. Da sage ich. Keine Ahnung, wer da ich sagt, aber ich nicht.
Und was machst du da für praktische Schritte dagegen? Also indem du immer eine Erklärung mit dir rumträgst, dass du keine Organe spenden willst, oder?
Wenn ich nach Österreich fahre, klebt das ganz dick drin. Eigentlich müsste man es dort richtig also einreichen beim Staat. Da wird aber das wird so eine, wie nennt sich das? Das ist eine Klausel, dass dadurch, dass ich Deutsche bin, wird akzeptiert, dass mein Recht gilt. Ja, wenn ich jetzt als Deutsche in Urlaub bin und ich habe ganz klar, ich bin kein Organspender, dann wird das quasi auf Kulanz wegen wahrscheinlich akzeptiert. Aber sonst muss man da richtig einen Schreiben abgeben, dass man das nicht ist. Ja.
Also sollte man, wenn man zum Beispiel mit seinem Partner reist, das gegenseitig irgendwie zum Beispiel dieses Schreiben dabei haben, dass der andere das dann eventuell vorweisen kann, ne?
Ja. Also ich muss, was heißt muss? Ich finde es gut, in dieser Welt der Erscheinung sich damit zu beschäftigen, darüber zu wissen, ein bisschen tiefer geguckt zu haben und dann genau zu gucken, ob ich das will. Ja, also es ist ein Milliarden-Mordsgeschäft. Es wird wirklich getötet. Es werden Abhängigkeiten gemacht für lebenslang von der Pharmaindustrie. Es werden auch oft Organe transplantiert, wo es nicht nötig ist. Also es ist wirklich ein sehr dubioser Raum. In China werden ganz viele junge Menschen auch umgebracht. Die werden in den Knast gesteckt und dann eben als Organspender freigegeben und umgebracht. Es ist für mich jenseits liegt jeglicher Ethik. Und der Nutzen, der vielleicht der eine oder andere hat, wiegt den Schaden des Gesamten für mein Empfinden nicht auf. Na, natürlich hat der ein oder andere Nutzen. Wenn ich wirklich tot bin, kann ich auch noch Gewebe nutzen. Also ich kann die Hornhaut oder die Linse oder so, das kann ich tatsächlich auch noch nutzen. Aber die großen Organe nicht.
Nutzen meinst du jetzt Menschen, die diese Organe bekommen oder die dran verdienen?
Also wenn, nein, Nutzen meine ich jetzt, wenn ich zum Beispiel wirklich tot bin und sage, wenn ich wirklich fertig gestorben bin, das heißt, mein Herz hat aufgehört zu schlagen, ich habe aufgehört zu atmen, diese ersten 20 Minuten sind vorbei, also ich bin wirklich gestorben. Und jetzt könnt ihr das von mir benutzen, was noch nutzbar ist. Bestimmte, also von den Augen ist dann noch was nutzbar und so. Das, man kann dann Gewebe entnehmen, was man auch transplantieren kann. Ja, da hätte ich dann nicht so einen großen Bauchweh, weil dann ist der Sterbeprozess schon einigermaßen gewesen. Und ich kann mich ja meditativ vorbereiten und sagen, ich möchte mit meinem in dem anderen weiterleben. Wenn ich jetzt sage, ich möchte auf jeden Fall weiterleben, egal in wie vielen Körpern, ich will auf jeden Fall weiterleben, ja, dann macht es ja Sinn.
Ja, für mich macht, ich bin jetzt irgendwie betroffen. Ich war das, diese Problematik nicht so bewusst. Und also ich bin eh dafür. Ich möchte, dass mein Körper verbrannt wird. Ich möchte nicht, dass da irgendwas anderes mit passiert, ne? Also ich sehe das überhaupt nicht ein. Also gut.
Ja, also ich war auch schockiert. Entschuldige, ich wusste nicht, dass du dich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hast. Mich hat es weggesemmelt, als ich mich das erste Mal damit auseinandergesetzt habe. Also mich hat es richtig geflasht. Also ich war da ein paar Monate erstmal ganz gut im Prozess, weil das für mich eine Form von Reinlegen ist. Also bei mir hat sich da was wiederholt, dass ich geglaubt habe, es ist so und so, und dann, als ich erfahren habe, dass es ganz, ganz anders ist. Da bin ich echt erstmal richtig weggesammelt. Da hat es bei mir auch ein altes Trauma nochmal richtig getriggert. Hui. Deshalb, das Thema kann einen ganz schön werfen.
Ja, vielleicht schickst du mir noch die Homepage, wo man sich zu dem Thema objektiv informieren kann. Dann können wir die am Ende auch mit einblenden beim Interview.
Ja. Da gibt es eine Stiftung oder einen Verein. Ich gucke mal genau. Weil eine Mutter, die das erlebt hatte mit ihrem Sohn, die hat dann angefangen dazu zu recherchieren, und die hat einen Verein gegründet, und die haben eine sehr sorgfältige Webseite, dass man sich da eben mit Pro und Contra beschäftigen kann.
Wir waren beim inneren Frieden. Machst du da eine Unterscheidung auch zu äußeren Frieden? Also was zum Beispiel auch auf politischer Ebene passiert?
Also,
Wie verarbeitest du das oder wie reagierst du darauf?
ich, Ellen, oder was durch mich guckt oder was auch immer, ich bleibe jetzt mal in der dualen Form. Ich finde es einfacher zu kommunizieren, als wenn ich immer
Ja,
das Absolute
klar.
mit reinnehme. Das finde ich von der Verständlichkeit her schwierig. Ich gehe davon aus, dass wirklich alles durch mich durch erschaffen wird, dadurch, dass ich bin mit mir, wie ich bin, also im Ja und Nein zu mir selbst. Und wenn ich das als Quelle anerkenne und wirklich alles als Spiegel meiner selbst anerkenne und auf tiefster Ebene mit mir in den Frieden gehe, weil das, dass ich Ja sage dazu, dass es ist, wie es ist, dann muss letztendlich der Spiegel mir diesen Frieden spiegeln, der muss mir diesen Frieden spiegeln. Weil wenn ich mit mir im Frieden bin, dann bin ich eine Quelle von Frieden, und das wird sich im Außen abdrücken. Beziehungsweise es wird sich übers Außen spiegeln. Und das zieht dann entsprechende Wellen. Und was jetzt meine eigene Tätigkeit betrifft, ich versuche meine Mitmenschen dazu, die wollen, diese Haltung mit zu vermitteln, sodass die auch in ihren Frieden gehen, und dass dann immer mehr Menschen da sind, die über das Gesetz der Resonanz Frieden erzeugen. Weil ich glaube, das ist der größte Hebel. Ja, dass wenn Menschen sind, die wirklich bereit sind, alles anzuerkennen, dass es ist, wie es ist, also ich gehe auch die Organspende anerkennen, aber ich gehe eben auch mein Entsetzen und meinen Schrecken darüber anerkennen. Ich gehe es ja nicht bewerten als gut und böse, sondern ich gehe es für mich ganz klar haben, da hört für mich das Erschaffen auf. In die Richtung möchte ich nicht weiter erschaffen. Ja, also ich mache es für mich nicht, aber ich gehe es anerkennen und ich gehe alle meine Bestürzung, meine Trauer, meine Hilflosigkeit, ich gehe alles darüber mit anerkennen und damit bin ich dann im Frieden mit diesen Anteilen und erzeuge ja durch mich durch einen Raum des Friedens. Und wenn ich jetzt politisch aktiv bin und ich mache es aus diesem Raum, dann hat es eine andere Wirkungskraft, als wenn ich damit nicht im Frieden bin und dann versuche, für den Frieden zu gehen. Ja, wenn ich versuche, im Außen für den Frieden zu gehen und im Innen aber noch im Krieg bin, dann erzeugt sich auch da im Außen immer wieder der Krieg.
Ja, aber es erzeugt sich auch Krieg, auch wenn ich in Frieden bin. Also ich meine, ich sehe den vielleicht anders. Ich bin dann in Frieden damit, dass sich da Krieg erzeugt. Aber das Leben spielt, wie es will. Und es gibt ja, es gibt Milliarden Menschen und ja.
Und ich bin nicht für alle Milliarden Menschen verantwortlich. Ich kann nur meinen unmittelbaren Umkreis und eben nicht übers Außen, sondern also ich mache die Erfahrung, dass wenn ich mit mir wirklich bedingungslos liebend im Frieden bin, dass mir sehr, sehr viel Frieden begegnet. Und ich renne jetzt nicht in sämtliche Kriegsgebiete, um dort Frieden zu schaffen. Da habe ich nicht den Impuls zu. Sondern ich bin hier ganz gut beschäftigt mit dem, was ich jetzt tue. Habe aber ganz viel Mitgefühl für das, wo gerade Krieg ist. Ich finde, also von der Bewertung her finde ich es auch ganz schrecklich. Und fühle das und ich habe ganz viel Mitgefühl, aber ich habe nicht den Impuls, da jetzt hinzugehen und da irgendwie was zu tun.
Hast du den Impuls, da weiter einzusteigen in dem Sinne, um herauszufinden, wo die Gründe liegen und wo die Interessen von verschiedenen Menschen wahrscheinlich liegen, eben dass Krieg herrscht, oder?
Bedingt. Also ich beschäftige mich mit den Sachen. Ja, ich höre mir Vorträge von Daniel Ganser sehr gerne an und ich bin da wirklich auf ich weiß da nicht so gut Bescheid, aber ich sage mal, ich glaube, ich weiß besser Bescheid als der Durchschnitt. Und mich interessieren Sachen wie das, was ich habe das Buch von das Putin Verstehen mir angeguckt, das fand ich sehr, sehr gut. Also ich gucke mir da schon die Hintergründe an und sagen wir mal so, ich glaube nichts mehr von dem, was man mir erzählt. Also das, was in den Nachrichten kommt oder sonst was, ich glaube da gar nichts. Sondern ich fühle rein und habe mein eigenes Gespür und gehe nicht davon aus, dass auch nur ein Wort stimmt. Also es wird, die Hälfte wird stimmen, weil es kann ja nicht alles verkehrt sein, aber ob die Bezüge stimmen, keine Ahnung. Also ich glaube gar nichts mehr. Weil ich habe bis jetzt keinen Bereich gefunden, wo es nicht verdreht war. Ja, ich habe noch keinen Bereich gefunden, wo wir nicht angelogen werden. Und daher ist mir das, was da im Mainstream läuft, ist für mich nicht ausschlaggebend für meine Meinung. In keinem Gebiet.
Und wonach gehst du, wem du vertrauen kannst? Also welchen Mensch und welchen Nachrichten? Weil es gibt ja praktisch alles, wird aus so verschiedenen Blickwinkeln gesehen.
Nur noch einen einzigen. Es gibt nur eine einzige Instanz, der ich vertraue. Mein Gefühl. Ja, das heißt, ich gucke mir alle Richtungen an und gucke, wo schwingt es, mit dem Risiko völlig im Irrtum zu sein, aber ich vertraue nur noch mir. Ja, wenn ich mich wirklich in mich hinein versenke, wenn ich wirklich spüre, wenn ich wirklich reinfühle, dann spüre ich, oh, das ist ein Fake. Das hätte ich jetzt gerne, dass es wahr ist, aber es fühlt sich nicht danach an. Das fühlt sich doof an, aber das fühlt sich, ne, das fühlt sich nach Wahrheit an, also ich vertraue da nur mir.
Und welche Erfahrung machst du damit, dass eben, dass du dadurch in Frieden bist oder dass du dadurch auch oft falsch liegst oder?
Ich habe mich noch nicht geirrt.
Geirrt in dem Sinne, dass es sich anders rausgestellt hätte, oder?
Und ich bin nicht festgelegt. Ich habe mich mit den verschiedenen Erdmodellen beschäftigt. Flache Erde, Kugelerde, hohle Erde, Hohlerde. Da gibt es ja verschiedene Erdmodelle. Und für jedes Modell gibt es Indizien, dass es so ist. Und die widersprechen sich. Also weiß ich, wenn ich jetzt nichts ausschließe, wenn ich sage, okay, alle das, was ich da gehört habe, hat ihre Richtigkeit, dann habe ich für mich nur gemerkt, die Wahrheit oder die tatsächliche Realität muss eine andere sein. weil sich ja die einzelnen Konzepte gegenseitig widersprechen. Also müssen es Konzepte sein und es muss eine andere Wahrheit geben, die dahinter liegt. Und dann fange ich an zu forschen, wo ist die Wahrheit, die dahinter liegt.
Ja, die Wahrheit liegt immer jenseits aller Konzepte, ne?
Genau. Und dann lege ich mich nicht fest. Ich bin nicht festgelegt, ob es eine flache Erde ist, ob es eine Kugelerde ist, ob es eine hohle Erde ist oder eine Hohlerde. Ich bin da nicht festgelegt. Ich denke sogar, also das ist jetzt wieder ein Konzept. Ich denke, dass es eher was mit Wahrnehmungsebenen zu tun hat und wo das Kollektiv gerade sich wo wie am Erschaffen ist. Aber da lege ich mich auch nicht fest, weil ich weiß, dass ich das nicht weiß. Ja, ich weiß nur, es widerspricht sich. Also muss es etwas anderes sein. Was es wirklich ist, meine persönliche Meinung, okay, da geht es dann eher in den geistigen Raum und in diese verschiedenen Dimensionen, was sich da erschafft, die Welt der Erscheinung. Aber ob das tatsächlich so ist, woher soll ich das wissen? Und das Absolute kann ich nicht wirklich fragen, da ist nichts. Also wird es wohl die Welt der Erscheinung sein, in allen Facetten, wie immer sie erscheint. Lasse ich mich doch weiter überraschen. Also das heißt, ich lege mich nicht fest, was stimmt. Oder was tatsächlich ist. Und gleichzeitig folge ich meinem eigenen Intuitiven, was mich durch mein Leben führt. Denn ich bin für mein Leben verantwortlich und für das, was ich tue. Aber ich muss nicht 7 Milliarden Menschen retten.
Sich nicht festlegen heißt auch nicht so in Kategorien denken. Also das ist jetzt eine politisch rechte Einstellung, das ist eine linke Einstellung und die dann bewerten und das darf sein und das darf nicht sein und dagegen muss man sich auf jeden Fall wehren und das nicht, sondern eben alles frei da sein lassen, ohne einzuordnen.
Weiß ich, was letztendlich wo wie wirkt? Und ne, ich habe natürlich Zwischenmeinungen. Ja, heute, ach, das könnte so sein, morgen, ach, das könnte so sein. Aber was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Natürlich habe ich immer Standpunkt, also ne, jetzt könnte sein, dass ich jetzt gerade denke, es ist so und so. Und dann kommen wieder neue Facetten dazu, das innere Bild ändert sich und morgen, nee, vielleicht ist es doch so und so. Also das wandelt sich da schon, aber wenn ich auch nur einen Schritt zurücktrete, merke ich, es ist ein Wandelprozess und ich weiß es nicht. Ja? Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt mit, was Trump, was uns da blüht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, glaube ich, ist er ein großer Wecker. Also klingeln tut's. Und wer jetzt geweckt wird oder was sich jetzt weckt oder was sich jetzt wie wo verändert und wo das dann letztendlich hingeht, ob ich das jetzt befürworten soll oder vorsichtshalber was gegen angehen soll, ey, das weiß ich überhaupt nicht. Also gucke ich, was geschieht und bleibe mit mir im Frieden. Also versuche zumindest, was mein Feld betrifft und was mein, das, wo ich über das Gesetz der Resonanz eine Wirkung habe, da so friedvoll wie möglich zu sein, wobei das auch schon wieder Quatsch ist, wenn ich das so formuliere, ja?
Warum? Weil es eh so passiert, wie es
Eben,
passiert.
genau. Aber wie willst du es denn sonst formulieren?
Ja, um bei was Konkretem zu bleiben, mit Trump ist es mir auch so gegangen. Erst war es eine große Erleichterung, überraschenderweise, dass er für mich die Wahl gewonnen hat.
Und dann denkst
Gott
du,
sei
hey,
Dank.
ja.
Ja, aber und dann waren dann aber auch Hoffnungen, dass sich eben viel ändern wird und so. Und jetzt ist natürlich wieder Ernüchterung. Also er hat nicht den, er lässt die Militärsachen weiterlaufen und er hat sogar die Gesetze, die die Banken ein bisschen einschränken, gelockert. Also ja, und gleichzeitig ist auch man weiß nicht, was für was gut ist oder was für was weniger gut ist. Es ist ein großes Schauspiel und manchmal steht man mit offenem Mund dabei und staunt eben, ne?
Also es scheint auf jeden Fall auf irgendeiner Rille stimmig zu sein, weil es war nicht mein Mensch, die da erleichtert war, sondern es kam aus einer ganz anderen Rille. Und dann dachte ich so, also wie auch immer es sich was wandelt, es wird sich dort was wandeln. Also ich habe das Gefühl, er ist ein Wecker. Ja, also jetzt wird aufgewacht. Also ich glaube, das Schlafen auf einer bestimmten Rille ist nicht mehr machbar. So. Aber es kann auch eine Illusion sein.
Ja, es ist gut, alles so als Zwischenwahrnehmung Meinung dastehen zu lassen, die sich morgen schon
Ja.
wieder anders,
Ja.
ja, es kann morgen schon wieder anders aussehen.
Also es gibt Sachen, wo ich wirklich merke, das werde ich mit Sicherheit nie unterstützen. Und dann gibt es ganz viele Bereiche, wo ich merke, okay, dann bleibt es, Ellen bleibt Kaugummi. Komm, bleib elastisch. Da brauchst du einfach viel Elastizität auch im eigenen Kopf, weil mir das so auffällt. Ich muss ja, um mich für eine Richtung entscheiden zu können, muss ich ja in die Ignoranz anderer Anteile gehen. Und ich will nicht mehr eine Meinung haben durch Ausschluss des anderen, von etwas anderen. Das fällt mir dann oft bei Gesprächen auf, wenn ich dann irgendwie mal ein bisschen brisante Themen nehme. Wie ich richtig merke, die machen, ne, mein Gesprächspartner macht dann richtig den Geist eng und das muss dann so und das darf so nicht. Und dann merke ich so, ah, nö, das bringt ja keinen Spaß mehr. Aber ich mache es bestimmt auch, da wo ich es nicht merke. Also.
Spaß bringt richtiger Austausch, also wenn auch viel Offenheit da ist und wenn man einfach sich das auf sich wirken lassen kann, was der andere sagt.
Also mir bringt Freude, wenn Raum ist, wo nochmal völlig neue Gedanken entstehen können. Wo sich das Ganze nochmal eine Schicht erweitert, also wo die Komfortzone nochmal so ein Ring weiter aufgeht und wo plötzlich Möglichkeiten mit hineinkommen, also wo nicht absolute, also nicht vom Absoluten aus gesehen, sondern wo nicht irgendwelche Statements, so ist das, reinkommt, sondern so könnte es sein, so könnte es auch sein, so könnte es vielleicht auch noch sein. Also wenn das ganze Ding anfängt, in sich mehr zu schwingen und sich dadurch ausdehnt. Ja, wenn mir jemand, was ich habe jetzt hier diese vier Erdkonzepte, die ich gehört habe, bring mir noch eine fünfte und eine sechste, das wird mir Freude bringen, zu gucken, und wo ist da dann der gemeinsame Nenner oder wo könnte der sein? Ja, also das macht dann den, das macht erstmal Peng im Kopf und dann macht es das elastisch. Und das bringt mir Freude.
Macht es elastisch, heißt, es ist nicht mehr festgelegt. Es kann sich in die oder in eine andere Richtung ziehen.
Nee, in alle gleichzeitig. Also für mich ist es so, dass es die flache Erde, die Kugelerde, die Hohlerde und die hohle Erde gleichzeitig existiert. Die schließt sich nicht aus. Und das ist ein ganz schöner, das macht sehr weit auf. Ja, wenn es sowohl eine flache Erde gibt und gleichzeitig diese Erde eine Kugel ist, obwohl sie flach ist, schon mal paradox. Und sie ein eingestülpter Hohlraum ist, ist noch paradoxer. Und die Kugelerde, okay, die vielleicht auch noch hohl ist. Das heißt, es widerspricht sich alles und alles gleichzeitig stimmt. Und das macht für mich das sehr, sehr, also den Raum sehr weit. Das lässt sich nämlich dann nur noch über das Absolute überhaupt erfassen, weil das komplett paradox ist.
Okay, also bei mir läuft da eher ab, umso weiter der Abstand ist, wie man die Erde sieht, umso wahrer muss eigentlich das Bild sein. Also wenn man sie aus dem Weltraum sieht als Kugel, dann wird das wohl stimmen.
Das gilt nur für das Modell der Kugelerde. Modell der flachen Erde beinhaltet das in der Form nicht.
Ja, ich kann die Erde schon als flach wahrnehmen, wenn ich an einem flachen, wenn ich eben weit gucken kann, aber ich weiß trotzdem, es ist eine Kugel, ne?
Das ist, dass du das weißt, aber woher willst du das wissen? Es gibt auch
Ja,
Indizien,
weil ich,
dass es ganz flach
weil,
ist.
du, ich weiß, weil ich Bilder aus dem Weltraum gesehen habe.
Ja, woher willst du das wissen, ob du wirklich Bilder aus dem Weltraum gesehen hast?
Meinst du, es wäre
Warst
alles
du da?
fake? Fake gewesen.
Wissen wir es? Wir wissen es nicht. Also verstehst du, also das meine ich damit, wenn ich jetzt diese völlig unterschiedlichen, sich widersprechenden Konzepte habe. Und wenn ich das alles stehen lassen möchte, dann braucht es ein Ausdehnen meiner Vorstellungskraft, weil ich bin mit Paradoxen beschäftigt. Und wenn das alles wieder nicht auf einen Nenner kommt, sondern wenn das alles eine Akzeptanz kriegt, dass alles möglich ist, jenseits der Ignoranz, dann passiert nochmal wieder was im Kopf. Da rutscht es wirklich nochmal in einen ganz anderen Raum. Und das finde ich so spannend. Es lässt sich dann wirklich nur noch, ja, wie soll man das beschreiben? Also für mich lässt sich das dann nur noch beschreiben, dass es unterschiedliche Bewusstseinsebenen sind, sodass zum Beispiel die Erde unterschiedlich wahrgenommen wird. Also die Hohlerde wäre für mich der Raum des puren Seins. Wenn ich wirklich im reinen Sein bin, dann erscheint sie so. Wenn ich auf einem anderen Bewusstseinsebene ist, erscheint sie so und alles erscheint aber gleichzeitig, je nachdem, wo ich bin. Also das wird dann wirklich eine Matrix, das wird dann wirklich ein Hologramm.
Ja, wenn es für ein Wesen, was nur zwei Dimensionen wahrnehmen kann, erscheint sie natürlich wieder ganz anders, ne? Also
ja, und es fühlt sich dann auch anders an. Also es gibt innere Seinszustände, wo ich wirklich merke, das ist fest, das ist ganz flach. Also nicht, das bewegt sich nicht. Wenn ich in den fühlenden, schwingenden Raum komme, dann komme ich in einen Raum, der bewegt sich. Und zwar, der bewegt sich sowohl so als auch so. Also der hat dann die Bewegung, die ich von der Kugelerde beschrieben werden. Wenn ich in den pure Sein komme, dann komme ich wieder in einen Raum, der hat eine ganz, ganz andere Schwingung und die bewegt sich wieder nicht. Aber der hat eine ganz andere Ebene. Also es könnte sein, und ich weiß es nicht, dass das viel mehr damit zu tun hat, in welchem energetischen Raum ich gerade bin mit mir. Und ich lege mich da überhaupt nicht fest. Ich finde es immer nur klasse, wenn es im Kopf Peng macht und wenn einfach die Konzepte auseinanderfliegen und es sich was Neues bilden muss, und zwar was das alles beinhaltet, also wo diese Paradoxe Platz haben.
Brauchen wir Konzepte?
Es bringt auf jeden Fall Freude. Also das Absolute braucht keine Konzepte, glaube ich nicht. Aber es spielt ja. Ich liebe diese vielen, vielen Rollen, die in mir spielen. Ich liebe es, dass es sich so ausdehnt. Also früher war es ein Drama, heute ist es wirklich eine Freude, ein Spiel. Und also ich finde es klasse, mit Gefühl zu leben. Nicht mit ohne Gefühl, sondern mit Gefühl. Ja, Liebe, das absolute Sein, das ist, wie es ist, und mit Gefühl, also mit diesen Fähigkeiten, das also auf dieser Dimension so wahrzunehmen. Ich finde es, also ich habe da Spaß dran.
Mitgefühl und mit Mitgefühl.
Ja, Mitgefühl, mit Mitgefühl und mit ohne Gefühl, ach, das interessiert mich zurzeit nicht so.
Das heißt, du nimmst es einfach so, wie es gerade kommt.
Ja, aber und ich erfreue mich daran. Und ich erfreue mich auch daran, wenn es mal einen Tag gibt, wo das fühle ich, das darf da sein, das geht auch wieder vorbei. Und wenn es so einen Tag gab, danach die Tage, die sind oft dann so, und das bringt also dieses, also ich habe da, also ich mag das. Oder das, was durch mich guckt, mag das. Oder und Menschhülle, das, was ich so. Ja. Ich kann da was mit anfangen. Wer immer da gerade ich gesagt hat.
Ja. Und du bist gerne präsent bei allem Möglichen, habe ich jetzt gesehen, auch Kongressen und Angeboten. Und hast du Lust, da noch drüber zu sprechen, was so in der nächsten Zeit, wo man dich finden kann?
Ja, das nächste ist jetzt der Kongress in Nürnberg. Da bin ich auch am Gestalten und werde da meine ganzen, ich war ja viel auf der Bühne früher und ich habe noch so viel Material und ich werde da jede Menge Hintergrund und mein Material da mal mit hintragen. Das ist schön, dann kommt das mal aus dem Keller raus. Und ich mag gern, ja, ich bin eine alte Bühnentante. Ich bin gerne in der Präsenz und ich bin so eine Rampensau und es bringt mir einfach Spaß. In Nürnberg und dann mache ich auch eine Woche später in Nürnberg noch ein Seminar und dann findet dann im Herbst wieder das Erleuchtungskongress in Berlin statt. Dann plane ich mit Roland und Ludmilla auch in Hamburg einen zu machen, weil ich finde es total schön. Also ich finde es toll, mit Menschen miteinander zu vernetzen.
Und du bist auch bei Online-Kongressen dabei?
Wer mich einlädt, kommt gerne. Ey, es gibt eigentlich nichts Genialeres für mich als diese Online-Kongresse. Also meine Seminare sind seitdem wirklich ausgebucht. Ich kann einfach meine Arbeit machen. Und ich mache die so gerne. Ja, es bringt mir einfach wirklich Freude.
Deine Arbeit besteht darin, jetzt, wenn man es in einem Satz ausdrücken will, die Leute zum Fühlen zu bringen?
In einem Satz ausgedrückt ist, eigentlich den Menschen zu vermitteln, wie das Leben tatsächlich funktioniert. Also wie das, wie Spiegel und was sich spiegelt und warum mein Gegenüber so ist, wie ich mit mir bin. Also diese Ebene sichtbar zu machen. Und in dieser Gefühle-Stellen-Ebene wird es sichtbar. Also dass, wenn ich in mir etwas verändert habe, dann verändert es sich im Stellvertreter. Und wie ich über die Anerkennung von Gefühlen, über die Anerkennung von Schattenanteilen, wie ich über die Anerkennung von dessen, was ich da, was da gewesen ist, wie sich dadurch das Außen wieder verändert. Also dadurch, dass ich die Dinge zu mir hole, eben eine Veränderung stattfindet und nicht dadurch, dass ich die Dinge versuche in Schach zu halten und von mir raushalte. Und das geht sehr tief. Ja, also ich versuche das. Ja?
Lernen die Menschen das an praktischen Beispielen in deinen Gruppen oder Seminaren?
Also ich arbeite da schon mit jedem Einzelnen. Und es überträgt sich. Also wenn ich mit einem Menschen arbeite und es sind mehrere auch dabei, die meine Arbeit schon kennen, dann wird es ein bisschen leichter. Dann ich arbeite mit einem und die anderen rutschen automatisch in Resonanz mit dem, was sie bei sich selber auch haben und können dann das in den Ausdruck bringen, was die Person, mit der ich arbeite, vor sich selber vielleicht gerade gar nicht fühlen kann. Und wenn sich das veräußert und sichtbar wird, dann ist es einfacher für das Wesen, das wieder in die Anerkennung zu holen oder in die Fühlbarkeit. Und für die Stellvertreter, die jetzt, weiß ich, nehmen wir mal, ein Stellvertreter hat jetzt die Angst und geht damit in Resonanz. Die Stellvertreter haben die Möglichkeit, eben manchmal auch über mehrere Stunden dieses Gefühl nur zu fühlen. Und da sie aber nicht nur in der Angst sind, sondern die Angst fühlen, kann die Angst selber so tief in die Anerkennung kommen, dass es die Angst vor der Angst aufhört. Sondern dass es wirklich ein wieder sich verbinden mit allen Gefühlen ist und es neutralisiert sich dadurch. Ohne dass ich es irgendwie loswerden möchte. Also es verliert den Schrecken. Und dann können die Gefühle mich wieder schützen und ich höre auf, mich vor meinen Gefühlen zu schützen.
Und die Gefühle in Ausdruck kommen, heißt, dass dann wirklich die Tränen fließen oder dass.
Das, wenn es, also es gibt verschiedene, es gibt, wenn Tränen fließen, das kann im Kompensierten, es kann eine Heulsuse sein, da sage ich, ey, komm, jetzt nicht die Heulsuse, es geht hier gerade um was anderes. Aber wenn diese tiefe Berührtheit oder wenn einfach der tiefe Schmerz sich löst, dann fließen die Tränen, ja. Nee, also das Drama hat bei mir dann, das darf da sein, aber dem gebe ich nicht so nach. Ja, das ist also, und das ist auch witzig, wenn man dann sagt, du, pass mal auf, das ist jetzt Drama, dann fangen die Leute meistens an zu lachen und okay, stimmt, ich habe auch gerade nichts gefühlt. Ja, und wenn es aber das authentische Gefühl ist, das ist fühlbar. Und wenn das in den Ausdruck kommt, dann erlöst es sich auch. Manchmal ist es ganz, ganz still, ja, manchmal fühlt jemand ganz still, authentisch und denkt, wieso, das soll es gewesen sein. Ich sage, ja. Und beim anderen, da heult's richtig mal 5 Minuten durch. Also fließen ganz doll die Tränen und dann erlöst es sich darüber. Es kommt immer darauf an, wie viel in diesem Fass drin ist. Und wenn man es mal auskippt, das tut schon gut. Oder wenn mal eine echte Wut durchkommt, dann kann, ich habe da Schwimmnudeln, dann kann schon mal richtig laut werden. Und das bringt auch Spaß. Also wenn ich, und da.
Da kannst du dich dann ganz auf dein Gefühl verlassen, was du jetzt als echten Ausdruck und echtes Gefühl bei jemand siehst. Oder eben praktisch, wenn ich das richtig verstehe, kann eben der Ausdruck von Gefühl, also wenn nicht das wirkliche Gefühl dahinter ist, sogar die Abwehr von dem Gefühl sein.
Nochmal.
Also, dass jemand, wie du sagst, weint und das Gefühl steckt aber nicht richtig dahinter, sondern es ist quasi eher eine Abwehr von dem Gefühl.
Ach so, das ist ganz einfach herauszufinden. Das kriegt eigentlich jeder mit. Wenn jemand heult und ich habe kein Mitgefühl, dann ist es meistens so, dass da was anderes hinter ist. In der Aufstellung kann natürlich sein, dass wenn jemand weint und ein der Stellvertreter hat kein Mitgefühl, dann kann es auch die Rolle sein, weiß ich, dass die Mutter nie Mitgefühl hatte oder dass jemand vor sich selber kein Mitgefühl hat. Aber das ist dann oft nur ein Stellvertreter oder zwei, die diese andere Rolle spielen. Und es ist möglich zu fühlen, bin ich jetzt gerade in der Stellvertreterrolle? Also wenn ich jetzt in Stellvertreterrolle bin und Ellen gleichzeitig, dann merke ich, die Stellvertreterrolle ist eiskalt und Ellen Person hat Mitgefühl. Und darauf kann ich mich verlassen, dass wenn ich im Mitgefühl bin, dann fühle ich, dann gehe ich in Resonanz und fühle mit. Und wenn ich eine Rolle habe, die nicht in Mitgefühl ist, spüre ich, dass es eine Rolle ist. Also die Wahrnehmung kann da sehr, sehr fein werden.
Also Mitgefühl kann logischerweise eben auch nur passieren, weil es ist ja Mitgefühl, wenn wirklich Gefühl da ist.
Und auch bei einem selber, wenn ich selber nicht mit mir und meinen Gefühlen in Verbindung bin, ist es schwierig, auch mitzubekommen, was beim anderen ist. Man hat ja Studien gemacht, wenn die Leute sehr viel diese Schmerzmittel nehmen, Paracetamol und so, denen fehlt dann das Mitgefühl. Die ganzen Spiegelneuronen funktionieren gar nicht mehr so. Ja, die sind dann nicht mehr im Mitfühlen. Weil ich kann dich ja gar nicht sehen und ich kann dich auch nicht fühlen. Ich kann ja nur mich in Resonanz zu dir wahrnehmen. Ja, ich sehe jetzt gerade da ein Bild auf meiner, also da ist ein Bild auf meiner Netzhaut, aber das ist ja eine Illusion zu glauben, dass da ein Außen ist. Es gibt ja nur meine Körperwahrnehmung, meine Ebene. Und daraus kann ich dann schließen, dass da draußen was ist. Also kann ich nur mit meinem eigenen, wo ich mit mir im Fühlen bin, kann ich darauf schließen, was im Außen ist. Das heißt, ich fühle eh alles nur in mir. Und kann dadurch schließen, dass ich existiere, weil wenn ich hier die Hand hinlege und das fühle, kann ich darauf schließen, hier bin ich. Und über meine Sinneswahrnehmung kann ich da im Außen, da gibt es ein scheinbares Außen, aber fühlen tue ich immer nur mich. Ich kann auch den Ball, auf dem ich sitze, nicht fühlen. Ich fühle wirklich nur mein Gesäß und meine Beine. Kann aber dann auf die Beschaffenheit schließen. Ja. Und so ist es notwendig, dass ich mit mir im Kontakt bin, sonst bin ich bin gar nicht fähig, den anderen wahrzunehmen. Und bei Autisten oder so, bestimmten Formen vom Autismus macht man dann ja auch die Erfahrung, die nehmen das nicht wahr. Das kann ich dann wahrnehmen, weil ich ja dann also in Resonanz gehe.
Du kannst dann quasi von einem Menschen mehr wahrnehmen als er selber von sich.
Unter Umständen, überall, wo ich schon mich durchgefühlt habe, also wo ich schon im Gefühl bin, kann ich durch mich durch wahrnehmen, wie jemand mit sich ist, ja. Und unter Umständen kann ich mehr wahrnehmen als der andere von sich. Und da ich dabei auch mir nie so sicher bin, arbeite ich viel lieber in der Gruppe, weil man da so viele Facetten hat. Und die Leute ja auch gerade dann in Resonanz gehen, wo sie selber im Nein hängen. Also was sie selber noch nicht haben wollen, da zündet es ja an. Also da, wo die Hühneraugen sind, ja, die reagieren viel mehr. Ich bin teilweise für bestimmte Sachen viel zu sehr im Ja. Es tickert mich nicht, ja.
Und wie groß können die Gruppen sein? Weil ich stelle mir vor, wenn das sehr viele Menschen sind, dann wird es ja kompliziert, das alles zu sortieren.
Ich arbeite mit 12. Weil bei so einem Wochenende ist Maximum 12 Leute. Also wenn ich mit 13 bin, dann ist es wirklich eine absolute Schallgrenze für 48 Stunden miteinander zusammen sein. Also davon arbeite ich ja 24 Stunden mit denen. Das sind ja lange Sessions. Man kann sich dann auch hinlegen und schlafen und so. Also das ist nicht weiter wild. Und wenn ich jetzt 4 Tage mache, also ich habe mal ein Wochenende mit 16 Leuten gemacht. Das fand ich aber schon sehr knackig. Also einfach von dem Inhalt her. Wenn ich jetzt Menschen habe, die das erste Mal da sind und da ist es noch ein bisschen oberflächlicher, da kommt man noch besser durch. Aber wenn die Leute schon öfter da waren, dann geht es ganz tief in Bereiche rein und das braucht auch Zeit. Also da braucht man dann für einen Menschen manchmal 3, 4, 5 Stunden. Und dann komme ich nicht mehr durch. Aber ich möchte jetzt im Sommer noch einen 7-Tages-Seminar machen und da können dann schon 16 Leute dabei sein. Da kommt man dann auch mit ganz tiefer Arbeit durch. Aber mehr mag ich eigentlich nicht.
Aber du gibst auch Einzelsession oder gar nicht?
Doch, mache ich schon. Ich mache auch per Skype. Aber dadurch, dass ich fast jedes Wochenende arbeite, arbeite ich schon in Einzelsession, aber ich posaune das nicht so raus. Also man kann mit mir einzeln arbeiten, aber ich habe nicht so, also ich brauche ja auch ein bisschen Zeit zum Regenerieren. Und wenn ich nur noch arbeite, dann kriege ich irgendwann auch einen Vogel. Also den habe ich schon, aber dann vermehren die sich so.
Okay, und mit Paaren, bietest du auch Session an für
Oh, mit
Paare?
Paaren finde ich klasse, ja. Weil wenn die zu zweit kommen, dann zeigt sich nämlich wirklich, wo die sich da gegenseitig auf den Füßen stehen. Sowieso ab, wenn die zu zweit oder zu dritt sind, zeigt sich viel mehr, wo die eigentlichen Probleme sind, als wenn die alleine sind. Ja, ich bin mit mir im Frieden, wenn die alleine kommen, dann ist der Frieden, das ist schick. Aber was da wirklich an Problematik dahinter steckt, zeigt sich meistens die erste Sitzung noch, weil die dann genug Ladung mitbringen. Ab der dritten Sitzung merke ich schon so, nee, komm mal ins Seminar. Also das zeigt sich hier gar nicht mehr so auf. Weil ich mache ja kaum jetzt wirklich Satsang. Also manchmal schon, wo ich sage, okay, wir gehen einfach nur in diesen stillen Raum und wir dehnen den Bereich aus. Das ist auch wunderschön, aber das ist nicht meine Hauptarbeit. Sondern ich gehe wirklich eher da, ich bin eine Therapeutin oder spirituelle Therapeutin. Ja, also mich interessieren, wo die Neins liegen.
Ja, aber es kann in der Gruppe auch passieren, dass einfach mehr in die Stille gegangen wird.
Also das Krasseste war, da hatten wir eine Aufstellung, da ging es wirklich die war schon fast sprengend. Also es war schon fast gruppensprengend, extrem. Wo ich wirklich auch irgendwann aufgestanden bin, die Trommel genommen habe und gesungen habe. Und darüber wirklich so, wenn ich aufstehe und sowas mache, dann ist wirklich das ist Schluss, ja. Und dann drehte sich das. Und dann waren wir mit der gesamten Gruppe 2 Stunden lang in wirklich authentischer Stille. Und authentische Stille heißt, dass man sich da noch bewegen kann. Da kann sogar auch noch mal was gesprochen werden, aber das kommt aus diesem anderen Raum. Und wir waren wirklich mit der gesamten Gruppe 2 Stunden in einer echten Stille. Das kann dann hinter diesen Eruptionen kann wirklich echte Stille, sprich auch der Geist ist ganz still. Es gibt da keine grübelnden Gedankenkarusselle mehr, sondern es ist wirklich still und gleichzeitig bewegt es sich, also ist Wahrnehmung da und ist auch Begegnung da. Das kann passieren. Ja. Oder ich habe ja jetzt das Wochenende ein Seminar gehabt und da war ein sehr alter Herr dabei, ein Heiler. Und mit dem bin ich dann auch nur in Augen-Augen-Kontakt gegangen und ich glaube, wir waren 3/4 Stunde in reiner Stille. Und dann bewegte sich eben auch für alle ganz viel. Weil manchmal will das, manchmal will das. Also.
Ja, ich bin da gespannt drauf. Du kommst ja zu den Sharing
Ja.
Non-Duality-Treffen und da bin ich echt gespannt, wie das dann sein wird.
Ja, ich auch. Weil ich finde es immer sehr schwierig. Ja, natürlich, absolutes Absolute. Beim Absoluten, da kann ich eigentlich nicht draus sprechen. Doch, man kann es schon. Also ich finde, Nabala kriegt es immer ganz schön rüber, wenn die sich wirklich mit diesem stille Raum verbindet und wenn sie aus dem spricht, kommt es sehr schön durch. Also doch, das geht schon. Und ich turne aber gerne auch da in der Welt der Erscheinung rum, also und guck, wo da noch so die Neins hängen, ja. Wo diese Dinger, diese Knubbelbups da noch, die kleinen Splitterchen noch überall rumturnen, da bin ich eher unterwegs. Und dieser stille Raum ist für mich eher die Tankstelle.
Ja, mir ist es bei Sharing Non-Duality schon so gegangen, dass einfach Stille da war und mein Kopf hat dann gesagt, okay, es wäre doch jetzt so viel vielleicht noch zu sprechen und sich zu teilen drüber, aber das war einfach nicht, ne? Da war einfach,
Ja, wenn
ja.
still, dann stille. Ich finde es immer, also was ich grundsätzlich schwierig finde, ist, wenn das eine Konzept etwas ein anderes Konzept versucht zu erschlagen. Also wenn ich mit dem Emotionalkörper, also mit Affirmation, Suggestion, mit der Ausrichtung, meinen Emotionalkörper unterdrücke. Halte ich für ein Problem. Wenn ich nur noch in den Emotionen rumturne und meinen Fokus verloren habe, halte ich für ein Problem. Wenn ich nur auf dem Absoluten mich zurückziehe und mir meine Dinger nicht angucken möchte, halte ich für ein Problem. Also für mich gilt diese ganze Geschichte wirklich, ist ein Balanceakt. Und ich sehe da immer eher diese chinesischen Akrobatikskünstler vor mir, die so einen Stuhl nehmen und dann auf die Lehne von dem Stuhl zwei Stuhlbeine draufstellen und dann so fünf Stühle übereinander haben. Und wenn die dann da drauf balancieren, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Ja, und für mich ist es wirklich dieser Balance. Wenn ich mich versuche festzuhalten, brechen mir sofort die Stühle unter mir weg. Und wenn ich unachtsam bin, falle ich auch runter. Ja, also ich kann mich nicht festhalten und ich darf auch, brauche diese Achtsamkeit. Und für mich ist es wirklich eine Balance zwischen emotional Körper, mental Körper, stille Raum, Aktionsraum. Also wirklich in diesem Raum zu schwingen und mich auszubalancieren und das eine nicht zu missbrauchen, um das andere totzuhauen. Weil wenn ich gerade aus dem Raum spreche, kann ich das mit dem Raum tothauen. Aber das ist der Missbrauch von dem Raum, das totzuhauen oder umgekehrt. Und das wirklich genau zu stehen zu lassen, aus welchem Raum spricht jemand gerade und was möchte jemand ausdrücken und über das Mitgefühl wirklich den verstehen wollen und eben nicht mit irgendetwas recht haben zu wollen. So dass jeder in seinem Ausdruck sich in dieser Dimension, die ja eh schwierig genug ist, irgendwie da noch ankommen zu können. Und wenn nicht, dann muss ich das halt fühlen, dass es gerade nicht geht. Aber da wird's dann, da entsteht dann für mich Nähe. Dann wird's.
Nicht recht haben wollen, ist eine sehr weise Einstellung, würde ich sagen, ne?
Ja, so das so sich wirklich, also ich sehe das gerade in diesen Zazan-Räumen oder einfach von den Erwachten, da ist manchmal eine Ignoranz und ein spirituelles Ego dazwischen, das es wirklich weh tut. Und ja, dann brauchst du dann halt auch wieder Elastizität. ich rede von mir, ja.
Ja,
Nicht von
genau.
anderen, ich rede jetzt von mir. Und wieder als Raum einfach, ja, wo sich das erfährt, auf allen Ebenen, wie auch immer. Ich merke dann immer nur, ich fange mich auch dann wieder an zurückzuziehen, wenn einfach immer wieder Begegnung auf einer Ebene nicht möglich ist, weil sofort wieder das zugehauen wird mit irgendeinem Argument, dann gehe ich da halt einfach weg. Und deshalb bin ich sehr gespannt auf das Sharing 9 Duality.
Ja.
Ich lasse da auch was ganz Schönes für sausen.
Ah ja.
Ja, da ist das Come Together Song Festival im ZEC mit der Hagara Feinbier. Ist eigentlich so ein Must-Have every year. Und ich komme aber zu dir.
Okay.
Ja.
Ja, schön.
Das habe ich dann anschließend festgestellt, dachte ich so, oh, das ist ja jetzt eine schwere Entscheidung. Aber ich habe bei dir schon zugesagt.
Okay. Schön, ja.
Ja.
Gut, ich glaube, für mich fühlt sich jetzt rund an, aber wenn du noch was hast, worüber du sprechen möchtest, geht natürlich auch gerne.
Also, ich versuche ja wirklich in jedem Interview auch immer nicht da nur das zu wiederholen, was ich eh schon gesagt habe. Und ich würde jetzt das einfach nur wiederholen, was ich sowieso schon gesagt habe. Im Kürzel ist es wirklich dieses, was jetzt so was neu entstanden ist die letzten Wochen, ist dieses, wenn ich als auf der Menschebene sage, ich fühle das und schau her, so fühlt es sich an. Also wirklich mein Selbst, wenn ich auf der Seite identifiziert bin, ja, einlade es durch mich zu fühlen. Das ist ein ganz schönes Werkzeug, um in die Hingabe zu kommen. Weil ein bisschen die Identifikation in dem Moment weg ist. Also ich knüpfe jetzt gerade von vorhin an. Ja, diese Haltung so, ey, ich fühle es und das Göttliche oder das Absolute kann es durch mich dadurch fühlen. Also dass ich richtig mich zu mir selber hingebe, dass es wieder so in die Hingabe kommt, dann wird es eins jenseits der Identifikation. Und mich wirklich wieder so als Gefäß meiner Göttlichkeit hergebe, wo ich nicht unterscheiden kann, wer da jetzt mit angefangen hat, ja?
Ja, in die Hingabe kommen ist immer schön, ist auch meine Erfahrung.
Ja. Und da ist so in dem getrennten Raum, kann das hilft, also kann dieses so, schau her, so fühlt es sich an, komm, ich fühl's für dich. Nicht, ich geb's dir, dann würde ich es schon wieder von der Idee nach draußen geben, sondern ich fühle es durch mich, ja, ich fühle es, schau her, so fühlt es sich an. Und dann kann das so in mich rein. Und ich mache die Erfahrung, dass dann meine Seele oder wie immer man das nennt, sich immer mehr inkarnieren kann und immer mehr meinen Körper bewohnt und ich immer bejahender fühle. Und das ist dann für mich auch wieder die erleuchtete Haltung. Ja. Also vom Konzept gesprochen.
Ja, die erleuchtende, fühlende Hingabe an der Haltung.
Ja. Ja.
Ja, schön. Dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview. Es hat
Ja,
mir
danke
Freude
dir.
gemacht.
Ja, danke.
Danke.
Danke dir. Bis irgendwann.
Ja.